Also ich habe nicht gewusst, wer er ist, umgekehrt genauso wenig.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Mittag, kann man schon sagen. Wir sind wieder in Horizon. Conny, wir haben einen neuen Gast vor dem Mikro.
Ja, hallo, grüß euch. Wir haben heute einen spannenden Weinmacher von eigentlich zwei, die mit viel Persönlichkeit, Feingefühl und Stil gemeinsam in ein ganz besonderes Projekt verfolgen. Und zwar ist das jetzt der Dominik Gober vom Weingut Gober und Frembichler, Weine von Hand. Der zweite ist dort, wo er her ist, nämlich dort, wo wir normalerweise auf Urlaub hinfahren wahrscheinlich. Richtig, haben wir gerade gehört. Ja. Fuschl, hast du gesagt?
Fuschl am See, ja, richtig.
Ja, Dominik, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, von mir auch ein Hallo.
Wer seid ihr, Gober Frembichler? Ich bin total neugierig.
Ja, also generell also wie wir zusammengefunden haben, zur Geschichte einmal, war beim Weingut Franz Weninger. Wir haben dort 2008, beziehungsweise ich habe 2008 am Jahresanfang zum Arbeiten angefangen. Der Gerald ist dann Ende des Jahres dazugestoßen. Wir haben uns vorher überhaupt nicht gekannt. Also ich habe nicht gewusst, wer er ist, umgekehrt genauso wenig.
Ihr habt beide dort gearbeitet?
Wir haben beide vor 2008 weg beim Franz gearbeitet. Thomas noch Senior, Franz Weninger unser Chef gewesen, der Junge war noch in Ungarn drüben. Auf jeden Fall habe ich dort von Anfang an war ich für Weingärtner und die Kellerwirtschaft zuständig und der Gerald ist hauptsächlich für den Vertrieb und Marketing gekommen zum Franz. Und dort sind wir dann gute Freunde geworden bis eben zum Schluss und dann seit eben 2015 bzw. 2016 offiziell haben wir dann das Weingut Gober und Frembichler gegründet.
Du, der...
Der Gerald und ich,
ja. Aber du bist der Winzer.
Ich bin der Winzer, ja. Der also Gerald, ich bin eben von Horizon. Gerald ist der Sommelier, gebürtiger Salzburger. Mhm. Gerald hat sich in die Region verliebt, in die Sorte Blaufränkisch. Und dann Ende 2014 habe ich dann beim Franz aufgehört. Also mit dem Guten sind wir auseinandergegangen, einfach weil ich was Neues machen wollte. Eher Veränderungen ein bisschen gesucht hat im Betrieb, also der Junge dann schon. Und bin ich Anfang 2015 quasi in die Selbstständigkeit gleich von Anfang an gegangen. Eher im Traubenverkauf, in dem Business. Und der Gerald hat dann noch ein Jahr weitergearbeitet. Und in den einen Jahr haben sie mich dann schon ständig getroffen, weil er wollte dann einfach nicht von der Region, von heute schon weg, ohne irgendwas noch zu machen. Mhm. Und in den einen Jahr, also im Jahr 2015, haben wir dann viele Gespräche geführt, was wir machen könnten. Er wollte nicht einfach einen gemeinsamen Wein, den was wir am Markt bringen, wenn dann schon ein Weingut gründen, wo wir Wein produzieren. Und das haben wir dann 2016 gemacht. Also 2015 noch einen Jahrgang beim Franz Weninger gemacht, weil wir eben die Gegebenheiten nicht gehabt haben bei uns daheim. Also meine Familie hat immer schon einen Hintergrund von der Weinwirtschaft bzw. Weinbau gehabt, aber eher mehr im Traubenverkaufsbereich. Dafür hat es jetzt kein Equipment gegeben wie Keller, Press, Rebler, dergleichen. Dafür haben wir quasi 2015 Jahrgang den ersten beim Franz Weninger noch gemacht. Und dann 2016 eben gegründet und dann auch ein bisschen was investiert, dass wir mal eine Kellerwirtschaft zusammenbringen.
Und auf die Distanz, wie funktioniert das? Wie oft seht ihr euch oder wie managt ihr das?
Also wir telefonieren fast täglich. Wir sagen schon oft, wir zwei telefonieren öfters miteinander als mit unseren Frauen. das sehen wir aber natürlich jeden Tag dafür, müssen wir nicht so oft telefonieren. Auf jeden Fall, also in den Spitzenzeiten schon täglich, waren wichtige Sachen wie Abfüllungen, vertriebsmäßig irgendwelche Paletten, Versandgeschichten, telefonieren wir wöchentlich, keine Ahnung, 4-5 Mal. Aber ansonsten hat sich das wirklich, oder war das für uns nie ein Problem, dass die große Distanz zwischen uns ist, weil wir unsere Vertriebspartner also eher im Westen sind, mit Döllerer und Weinwagner. Und auch unsere Kunden, die Gastronomie, auch eher im Westen. Von dem her.
Brauchst du nicht so weit fahren? Ich muss nicht
so weit fahren, weil er quasi einen Vertrieb macht und er von Salzburg schneller in Tirol oder auch München oder direkt Salzburg ist, als er müsste von Burgenland wegfahren. Von dem her war das für uns nie irgendwie ein Problem. Die Distanz, die Abfüllungen und die Weinernten, da ist er dann schon da. Also nicht durchgehend bei den Weinernten, aber bei einer Abfüllung, die was 2-3 Tage dauert, da kommt er die eine Woche, hilft mit, wir koordinieren sie. Wir tun den Wein noch verkosten, den was wir abfüllen und sprechen sie gemeinsam ab. Also die wichtigen Dinge, die machen wir immer gemeinsam. Mhm. Aber sonst wird das alles telefonisch und per E-Mail.
Manchmal machen sowas ja Brüder oder sag jetzt einmal Geschwister, dass sie das aufteilen. Ja. Dass einer sagt, einer macht den Kölner und der andere macht das Marketing. Ihr habt euch gefunden, das heißt, das ist quasi dein Heirat kann man nicht sagen, aber dein Wunschbruder.
Ja, so artig, weil... Er hat es oft genug gesagt, der hat jetzt keinen Background gehabt für irgendwelche Weingärten oder generell die Landwirtschaft, weil er aus einer Familie kommt, wo beide Elternteile angestellt sind, beziehungsweise sein Vater schon mit Wein zum Tag gehabt hat. Verdurt er wahrscheinlich auch sein Interesse zu Wein. Gerald hat in Glessheim die Tourismus-Schule gemacht und dann eben die Sommelier- und Diplom-Sommelier-Ausbildung. Und für mich war es halt familiär. Also wir haben immer schon die Landwirtschaft gehabt, dann zum Schluss nur mehr Weingärtner. Und so hat sich das dann perfekt für uns ergeben. Also er ist eher der Theoretiker, der was gern redet, gut redet. Und ich bin eher der was sich, sage ich mal unter Anführungszeichen, im Köller und im Weingarten versteckt. Und ihm im Vordergrund also das Weingut repräsentieren lasse. Dafür ist es heute natürlich für mich eine Ehre, dass ich machen darf.
Und Fuschl am See, wo er jetzt der wohnhaft ist, ist ja ein nährhafter Boden für Getränke.
Naja, das genau. Sowieso.
Da braucht man eh wen vor Ort, was das super präsentieren kann.
Ja, also das ist überhaupt kein Nachteil. Also. Ja.
Weil du das jetzt eben angesprochen hast, die Gastronomie wichtig und Deutschland und Schweiz fahren, das heißt, welcher Vertriebs... Weg ist für euch der Eingeschlagene? Also macht ihr jetzt auch ab Hof? Machst du das dann da? Oder gibt's
ab das Hof, das mache ich schon. Da kommen wir dann eh generell zum Weingut. Also wir haben das Weingut 2022 neu gebaut. Mhm. Also bis 2022 haben wir auf dem Elterngrundstück einen alten Kuhstall umgebaut zu einem Weinkeller. Also es war Kuhstall, dann ist er Garage geworden und dann ist er Weinkeller geworden.
Also quasi ein klassischer
Garagenwinzer gestartet. Und in der Zeit hat sich dann am Exportmarkt, speziell Amerika, eine größere Geschichte aufgetan, wo wir mengenmäßig schnell eine Steigerung machen haben können. Und natürlich die Gegebenheiten einfach viel zu klar geworden sind. Da haben sie dann 2021 dazu entschieden, dass wir neu bauen, also mit der Planung angefangen. Im Zuge der Planung haben wir dann 2 Apartmentzimmer dazu geplant, Campingstellplätze, alleine aufgrund dessen, weil wir die Marke Gober und Freienbichler aufbauen wollten, speziell im Abhofbereich. Abhofkunden kommen heutzutage nicht mehr direkt zu dir, sondern musst irgendwie anderwertig anwerben. Und da war halt mit den Apartmentzimmern und mit den Campingstellplätzen hat sich das dann wirklich gut ergeben, dass wir jetzt einfach durch den sehr guten Abhofverkauf gewonnen haben.
Und die Leute eben kommen, wollen sie auch was trinken und dann
wollen was trinken, also sie kriegen, wenn sie eine Anfrage stellen, kriegen sie gleich eine E-Mail zurück, ob sie auch Verkostung machen wollen, ob ihnen das interessieren darf. Und da kommt, sage ich mal, zu 99% immer ein Ja zurück. Und den Freitag zum Beispiel ist ja die Weinkosten Deutschkreuz, sind natürlich die Apartments, Campingstellplätze ausbucht. und habe am Freitag auch schon verkostet.
Die müssen eh schon zeitig kosten dann, weil dann
ja, ja. Also die haben eher ein Nutzungsprogramm.
Oder häufig jetzt los. Und, ja.
Das ist die Kost vor der Kost.
Ja, ja. Das ist das Vorglühen quasi.
Ja. War früher anders, so das ändert sich halt alles. Hey.
Ich schiele so rüber auf die Flasche, die du mitgebracht hast. Da ist der Exportmarkt praktisch, ja, war das der Antrieb? Das ist eine eher Comic-ähnliche Etikette. Hat man für diesen Markt schon vorbereitet oder war das ein Zufall?
Nein, also das ist generell, das Etikett ist von unserem Importeur in Amerika entworfen worden. Und auch die Idee zum Wein kam verduten, beziehungsweise hat der Gerald die Idee gehabt und unser Importeur hat gleich gesagt, ja, das passt gut von der Weinstilistik her. Wir haben mit einem Blaufränkisch angefangen zum Liefern, auch Exklusivfüllung. Und dann ist das ein bisschen ins Schwanken gekommen, dass der Absatz ein bisschen zurückgegangen ist und wir aber trotzdem schauen wollten, irgendeine Alternative zu Rotwein, also zum klassischen Rotwein, sage ich jetzt einmal. Und da ist quasi der Wein Chill entstanden. Also der Name, das Etikett ist alles von unserem Importeur entworfen worden. Und wir haben uns da mit ihm abgesprochen, ob wir das bei uns in Europa verwenden dürfen, mit dem gleichen Etikett im Verkauf. Und das war für ihn kein Thema, dass er
da jetzt nachgesagt hat. Meistens ist es umgekehrt, ne? dass du in Österreich ein Etikett hast und dann machst du ein eigenes für Amerika, weil die halt anders.
Und, cool. Und so ist das für ihn entworfen worden. Und es passt auch zum Stil vom Wein. Und vor allem das Publikum, was ansprechen soll, eher das jüngere Publikum, passt das ganz gut.
Seit wann habt ihr den?
Den Wein gibt es seit voriges Jahr. Also das ist der zweite Jahrgang. Der erste Jahrgang war 2023 und heute habe ich den Jahrgang 2024 schon mit.
Ich darf immer so frech sein und darum bitten, dass wir auch kosten dürfen.
Auf alle Fälle. Also.
Es ist ein...
Das ist ein Cuvée aus Merlot, zweigelt Blaufränkisch. Also die Hauptanteile ist Merlot zweigelt aufgrund der Fruchtigkeit und eher der leichteren Struktur. Und ein bisschen Blaufränkisch ist dabei für die Würzigkeit. Vom Ausbau her, also das ist ein Rotwein, der was speziell als Sommerrotwein gedacht ist.
Das wollte ich eben fragen, ob der Name auch Programm ist und ob man den eben auch für heißere Tage andenkt, praktisch.
Mir ist letztes Jahr im Venatrium schon aufgefallen, weil das Etikett leuchtet aus allen Etiketten raus und du siehst sofort, das ist was anderes.
Ja, ja. Nein, also das ist, also Name ist Programm, wie du gesagt hast, so gekühlt. Wie ein Weißwein, also am besten im Klimaschrank einkühlen und dann für die heißen Sommertage. Ich sage immer, zu einer Grillerei, wo doch ein bisschen Fleisch dabei ist, ist dann eine leichte Tanninstruktur ist vorhanden, aber es überwiegt die Frische, die Säure und die Fruchtigkeit. Also der Wein wird 5 Tage interzellulär angegoren, also die Beeren bleiben im Ganzen. Du hast quasi eine Vergärung von jeder Beere in sich. Durch das entsteht eher Hellfruchtigkeit.
Ja,
ähnlich, nicht zu 100%, aber ähnlich. Und wird 5 Tage im Maischerbottich angegoren und dann im Stahltank wie ein Weißwein-Rosé fertig vergoren. Also das sieht überhaupt kein Holz. Also es wird ganz, ganz neutral behandelt. Und dann auch von der Abfüllung, wie ein Weißwein, ein klassischer im Frühjahr, gleich der Jahrgang, eben 2024 im Frühjahr abgefüllt.
Interessant.
Prost.
Prost.
Danke, dass wir probieren dürfen.
Prost.
Prost.
Sehr leicht. Kann man im Kühlen gut vorstellen. Am Pool.
Am Pool. Oder in Fuschl am See.
Wobei Fuschl am See bisher, ich war ein paar Mal in Fuschl am See und da hat es immer geringt.
Echt?
Wenn es dort drängt, dann drängt es wirklich.
Ja, das stimmt.
Aber es ist auch bei Hof bei Salzburg und das ist ja von meiner Heimatortschaft der Partner.
Wirklich?
Ja, genau. Das ist auch in der Nähe.
Ich darf euch kurz die Flasche erklären. Also wir haben jetzt eine durchsichtige Flasche mit einem lässigen Etikett. Und zwar ist es hellblau mit einer gelben Sprechblase. Und über die gelbe Sprechblase steht in Rot in Comicbuchstaben Chill mit Rufzeichen. Das ist quasi so ein bisschen Tue de Basis oder so.
Es geht in alle Richtungen.
Kann man auch viel draus machen. Auf der Rückseite haben wir 2024, a red blend of 40% Zweigel, 40% Melon, 20% Blaufränkisch. Enjoy chilled or unchilled. Wendland, Landwein aus Österreich. Weil der keine Banderole kriegt, weil er.
Weil aufgrund der Stilistik einfach wahrscheinlich sortenentypisch für KW. Und also wir versuchen es gar nicht, ehrlicherweise versuchen wir es gar nicht. Für einen Exportmarkt ist jetzt nicht relevant, ob da eine Banderole oben ist oder nicht. Dafür tun sie dann auf und jetzt gar nicht an.
Genau.
Im Endeffekt ist ja da nur Kork drin. Ohne,
genau, die Flasche ist gekorkt, das finde ich auch interessant.
An einer Kapsel, aufgrund des Stils, weil man da dann gar keine Kapsel, wo eine Banderole drauf ist.
Der Korken ist auch cool, da ist ein Weinkühler mit einer Flasche drinnen. Also, habt ihr den Korken dann quasi nur für die?
Nur für die Flasche,
ja. Dass man, wenn man den dass Text man nicht lesen kann, weiß, dass man auf die Bilder...
Dass das in den Kühler reingehört, ja.
Das gefällt jetzt dir wieder, oder?
Ja, das halt so, ja. Das sind die kleinen
diese
Dinge.
Feinen, kleinen Details.
Ja, das ist alles im Zuge der Entwicklung entstanden. Also,
und warum Kork?
Weil es der Importeur so haben
wird. Aha, okay.
Also es schaut, finde ich, auch für die Flaschen besser
wenn man
aus
den Kork
mit Kork,
sieht,
als wie wenn da jetzt eine Schrauberkapsel drauf wäre.
Mhm. Weil man durch den, also das ist sogar zweimal drauf, auf der Unterseite ist das auch nochmal drauf.
Außerdem sieht man den Kühler besser.
Also oben und unten ist es drauf und dann auf der Linksseite vom Kork ist auch drauf. Weil keine Kapselhülle oben drauf ist, sieht man quasi den Korken bei der durchsichtigen Flasche durchscheinen. Optisch? Sehr gut gelungen und auch geschmacklich.
Anders, ja.
Das spürst du auch, dass der britzelt, sage ich einmal.
Du hast eine leichte Kohlensäure. Mhm. Es ist wieder sehr reduktiv ausgebaut, also so wenig wie möglich oder gar nicht bewegt bis zur Füllung, um einfach die natürliche Kohlensäure zu unterhalten.
Und von der Farbe her erinnert er mich an Kirschsaft.
Ja, und ich wollte gerade sagen, wenn die Jugend im erlaubten Alter, kurz erworbenen erlaubten Alter, dann daneben greift und zum Wein greift, kann da auch nicht schief gehen, weil er sehr leicht und sehr bekömmlich und da ist ein guter Einstieg.
Aber das jetzt eigentlich, weiß ich gar nicht, wie das gesagt hat. Alkohol, steht das drauf?
Alkohol 12,5.
12,5.
Also wir schauen da natürlich, dass wir das sehr niedrig halten. Mhm. Im Jahrgang 2023 war ein bisschen kühler das Jahr. Da haben wir 11,5 vom Alkohol her gehabt. 2024 war es ein sehr warmes, beziehungsweise während der Ernte ein sehr warmes Jahr. Und da ist der Alkohol ein bisschen aufgeschossen, aber mit 12,5 sage ich jetzt trotzdem noch im moderaten Bereich. Wo man natürlich in Zukunft immer schauen wird, dass das nicht über 12,5 geht. Also, dass das sehr leicht immer zum Trinken ist, überhaupt nicht vordergründig, die Frucht soll im Vordergrund sein und ein bisschen die Säure, dass das im Sommer einfach frisch schmeckt und dass der Trinkfluss da ist.
Es schmeckt nach Sommer, es schmeckt leicht, es schmeckt zum Grillen dazu.
Ja.
Es ist für Sommerpartys und sowas, ist was, was man nicht gleich so müde macht, sondern wo wirklich der Abend beginnen kann oder der Frühnachmittag.
Gemacht für Amerika, aber wie kommt er in Österreich an? Kennt ihr schon was so?
Sehr gut. Mhm. Also natürlich war am Anfang die Skepsis da, vor allem bei unseren Stammkunden, die das klassische Rotwein kennen. Die haben dann schon schlucken müssen, davor schlucken müssen, aufgrund der Stilistik. Aber auch wir verkaufen das exklusiv nur bei einem Händler in Österreich und der ist sehr zufrieden damit und sagt auch, dass das im Einstiegsbereich sicher eine große Zukunft hat. Mhm. Der Stilistik, weil Rotwein ist bekannt, ist im Allgemeinen eher rückläufig im klassischen Stil und man muss irgendeine Alternative finden, dass wieder interessant wird, Rotwein zum Trinken, auch im ganzen Jahr, nicht nur im Winter, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Da sprichst du mir aus der Seele.
Ja, sehr gut.
Wenn jemand das so markant anspricht und auf den amerikanischen Markt abzielt, gestatte mir die Frage, wie sind da die Gefühle zu den Zöllen, die da der Donald propagiert? Wie ist das da? Wie reagiert man da momentan drauf, wenn man das hört?
Naja, also nicht positiv. Es ist natürlich eine unsichere Geschichte momentan, weil man kriegt es in die Medien mit, arme haut eine Zölle drauf, dann setzt es wieder aus. Jetzt glaube ich, also mit 9. Juli hätte er ja was angekündigt, das hat er jetzt wieder verschoben, auf 4. August.
Jetzt hat er andere Prioritäten gerade, ne?
Ja, also jetzt interessiert es ihm anscheinend nicht. Und natürlich für uns, für große Winzer, genauso wie für uns Garnwinzer, ist das halt eine sehr unsichere Geschichte, weil wir mit 40% vom Jahresumsatz mit Amerika, von Amerika abhängig sind. Mhm. Also wenn da jetzt einmal ein kompletter Ausfall da ist, dann ja, ist es halt problematisch. Und natürlich, unser Importeur sagt, er will jetzt auch nicht
Füße
stillhalten beziehungsweise gleich bestellen, so wie er es braucht, weil
der Trump, ist angebundenes Kapital.
Ja, der Trump, der, wenn er schlecht geschlafen hat, hat am nächsten Tag 50% Zölle genommen. Und das hilft keinem weiter. Also wir kommunizieren schon, es sind jetzt Pauschalzölle von 10%, das sind sowieso da. Da haben sie jetzt geeinigt, dass er 5%, also unser Importeur 5% schluckt und 5% wir von der Marge. Aber natürlich 50%, das ist kann nicht vorstellbar, dann dass man da irgendwie...
Herschenken müsste man
auch
nicht, ne?
Und wenn man der 50% am Endkonsument drauf hat, wirst du dann auch keine Flasche Wein mehr verkaufen.
Mhm. Wie viel Hektar habt ihr?
Also wir bewirtschaften jetzt ca. 20 Hektar.
Doch so viel.
Ja, weil also es ist ein bisschen was dazugekommen seit letzten Jahr, weil meine Eltern in Pension gegangen sind. Und die Eigenflächen haben wir jetzt auch auf die Firma, also auf die OG geschrieben. Die bewirtschaften wir jetzt mit. Was wir in die Flaschen füllen, sind ca. 20 Hektar oder 13 Hektar und 7 Hektar verkauft man an Trauben. Mhm. Also wir sind seit 2018 sind wir biologisch. Also bewirtschaften wir das Weingut biologisch, seit 2021 eben zertifiziert von den Weinen her. Und das war uns immer Anliegen, dass wir die biologische Wirtschaftsweise auch bei uns weitermachen. Und beim Weininger haben sie ja hautnah mitgekriegt, der 2006, glaube ich, seit 2006 biologisch wirtschaftet. Und wenn du mal 8 Jahre lang in einem Betrieb arbeitest,
weißt,
wie es geht. Und du warst, also unserer Meinung nach ist eben der richtige Weg die biologische Wirtschaftsweise. Mhm.
Ihr habt den Trend miterkannt, nicht nur bei den leichten Weinen, sondern auch bei den Campingplätzen. Mhm. Das ist ja ein Boom gewesen seit Corona. Ich habe selbst auch da in die Richtung was gemacht und dann so einen Lieferwagen umgebaut auf einen Campervan. Wie viele Plätze habt ihr da?
Wir haben 3 Stellplätze, also so Schrägbacker. Das haben wir nicht einmal in der Planung, glaube ich, drin gehabt. Im Zuge des Baus haben wir gesagt, bei der zweiten Halle, platzmäßig wäre es möglich. Wir haben da Rosengittersteiner in Parkplatz, Schrägparkform angerichtet. Es ist Strom dabei und Wasser. Und das war es eigentlich. Also es war jetzt nicht der mega Aufwand.
Okay. Sanitäre Anlagen wird es wahrscheinlich bieten.
Haben wir zu den Öffnungszeiten schon offen, aber außer die Geschäftszeiten ist da zu. Ja. Aber was wir bis jetzt in den letzten 2-3 Jahren mitgekriegt haben, die Camper bleiben 1-2 Nächte da. Oder?
Ja, klar.
Und es ist jetzt nicht immer zwingend notwendig, dann, dass man sanitäre Anlagen hat. Und sogar der Strom ist auch nicht immer zwingend notwendig. Jeder zweite Camper oder Solaranlage
genau.
Haben. Und
genau,
ja. Der freut sich dann zwar, wenn wir was haben, dann lohnt er halt seine Batterie trotzdem auf. Aber nein, und für uns war es wirklich eine sehr gute Investition, der Rosengittersteine, sage ich jetzt einmal, weil viele Camper kommen. Und der ist wirklich sehr gut, ob Hofkunden sind. Also sehr weininteressiert. Wir haben Outdoor einen Weinklimaschrank. auf Vertrauensbasis können sie sich dort Weine rausnehmen und eine Kasse steht dort, wo sie in das Geld reinschmeißen. Und es war bis jetzt nie ein Thema, dass da was gefällt hätte. Im Gegenteil, wenn jetzt ein Camper keinen Wein gekauft hat, hat er auch Geld reingeworfen, weil er auch zwei Nächte da gestanden ist.
Ja, es gibt beim so Plattformen auch praktisch Landleben.
Ja, Schaufsland zum Beispiel. Das sind Plattformen, wo Betriebe sie registrieren können. Der Platz wird ja frei, also ohne Kosten zur Verfügung gestellt. Also die müssen jetzt eigentlich nichts zahlen. Mhm. Cool. Dort drin wird halt vermittelt, dass Abhof Produkte mitnehmen sollen. In unserem Fall am besten vor einem Wein.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass das kostenlos macht, weil das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt unüblich.
Naja, weil wir auf der Plattform geht es ja nur so kostenlos, sie zu registrieren. Und mit dem, dass wir zwei Apartmentzimmer haben, wären die Campingplätze, also pro Platz, wird mit 4 Betten gerechnet. Und dann waren wir in einen gewerblichen Bereich eingefallen. Dann hätten wir quasi eine zweite Firma gründen müssen. Beherbergung,
Firma. Die Bürokratie und Stolpersteine hätten wir da jetzt wieder, ja?
Ja, und das haben wir gesagt, das zahlt sich für uns jetzt nicht aus. Mhm. Also mit den zwei Apartmentzimmer waren wir gerade unter der Grenze. Und dann haben wir gesagt, die Campingstellplätze registrieren wir sie eben bei Schau aufs Land. Dort werden sie gratis zur Verfügung gestellt. Und
ja. Möchte man sie, also ist das dann, wer zuerst kommt, mal zuerst? Oder?
Ja. Also das ist eine App, da so ähnlich wie Google Maps, da schaust du rein, da poppen dann die Betriebe auf, die was mitmachen. Und wenn man eine Reise plant von Deutschland Richtung Kroatien oder umgekehrt und es liegt quasi unser Weingut am Weg, dann sind die Kontaktdaten dort drinnen. Da wird eine E-Mail, also wird eine Anfrage per E-Mail an uns gesendet und wenn was frei ist, können sie kommen, wenn nichts frei ist, müssen sie halt anderweitig schauen. Ja,
weiterfahren.
Aber nein, es funktioniert gut. Es sind viele Camper, die was auf der Durchreise sind. Also entweder von unten auf zu oder umgekehrt.
Das heißt, die zwei Apartments sind auch quasi Selbstversorger.
Das ist Selbstversorger, ja. da ist eine Herdplatten drin im großen Apartment, ein Geschirrspüler. Was wir dort anbieten, ist ein Frühstückskorb, der was vom Bierhof Hofer aus Ritzing geliefert wird. Der reicht circa für 2 Nächte. Da ist ein Lauf Brot drinnen, Milch, Butter, also selbst hergestellte Produkte, Marmelade, Brioche-Kipferl. Dann können es extern dazu buchen. Wird 1:1 weiterverrechnet und wird auch oft konsumiert.
Ja, coole Idee.
Ja, also ich habe das selbst miterlebt. Am Weg nach Italien habe ich es nicht gemacht, dass ich mich so überanstrengt habe und bin in einem durchgefahren, sondern in Kärnten eben über so eine App halt praktisch das ausgesucht. Ja. Dort beim Gasthaus war das beim Kloster, dort haben wir die Nacht verbracht im Camper, dort stehen geblieben. Auf die Nacht hat man natürlich dort konsumiert und das war es im Prinzip. Ja. Also von dem her ist das auch so eine Tauschgeschichte.
Nein, und ganz gemütliche Geschichte, weil die Leute, die was das zur Verfügung stehen, wissen, wie das abläuft. Und im Normalfall ist das alles eine gemütliche Angelegenheit, sage ich jetzt mal.
Regional und kann man gut mit dem Wein kombinieren.
Ja.
Weil dann kann
also
ich ja sagen,
in unserem Fall ist das perfekt, weil die Leute sind in Urlaubsstimmung und wenn das noch unkompliziert ist mit Weinkonsum, dass sie sich in unserem Fall aus dem Klimaschrank einfach was auszunehmen können, seit so eins gleich. Es sind Weingläser dabei, die was benutzen können. Und da können sie immer chillen. Ein, zwei chillen, Flaschen, genau. Was gleich trinken. Und im besten Fall nehmen wir es dann am nächsten Tag was mit auf die Reise.
Sehr gut.
Das, was wirklich oft auch gemacht wird.
Jetzt haben wir sehr viel über den Chill gesprochen. Wie schaut das weitere Sortiment aus? Was habt ihr noch so im
Natürlich, Angebot? Aufgrund der Region. Also unser Hauptaugenmerk ist Blaufränkisch.
Große Überraschung.
Und explizit legen wir sehr viel Wert auf das Widerspiegeln der Region, des Bodens und der Sortentypizität. Also wir produzieren sehr puristisch. Ein Freund von mir hat einen guten Satz immer gesagt, der sagt immer Old Fashioned. Also die alte Tradition, so wie früher Wein gemacht wird, also mit der offenen Maischebottiche vergären wir spontan. Also wir verwenden keine Reinzuchthefe, wird spontan vergoren, je nach Wein zwischen 2 und 3 Wochen. Und dann kommt
wie entscheidest das,
Also wie gesagt, so je nach Wein, also beim Blaufränkisch ist Vielfalt, das was eher klassisch gehalten wird, bleibt das 1-2 Wochen auf der Maische. Während der Hauptgärung wird das 2-mal am Tag untergestoßen. Und dann nach 2 Wochen wird dann kurz gekostet, ob er gut harmonisiert, ob alles gut ausgelagert ist. Und dann wird das abpresst und kommt dann bei den Blaufränkisch Vielfalt, Zweigelvielfalt, Weinen immer ins Große, also ab 1000 Liter Holzfass, gebrauchte Holzfass. Und bei den Reserven Neckenmarkt Blaufränkisch, Horizon Blaufränkisch. Also wir bewirtschaften Weingärten in Neckenmarkt und in Horizon.
Das war jetzt meine nächste Frage gewesen, ja.
Allein ich aufgrund dessen, weil wir einfach die Vielfältigkeit im Mittelburgenland gesehen haben und finden, dass das Mittelburgenland eins für die vielfältigsten Bezirke im Burgenland ist. Wir haben sehr mineralische Schiefer, Muschelkalkböden und einfach schwere, tiefgründige Lehmböden. Das, was du nicht oft findest, im Norden hast du eher mehr einen Muschelkalk, im Süden mehr den Schieferboden und im Mittelburgenland haben wir eigentlich alles. Was aber leider Gottes nicht so nach außen kommuniziert wird.
Glaubt man eher, ist es immer nur Lehm und
immer Lust schwer und viel Holz. Und das war generell auch ein Gedanke, wie wir das Weingut gegründet haben, dass wir das wieder ganz anders herzeigen wollen, das Mittelburgenland. Das heißt, dass Blaufränkisch immer unser wichtigster Wein ist und speziell bei den Ortsweinen, dass wir Neckenmarkt sehr widerspiegeln vom Boden her.
Ist das da mit dem Kalk?
Ja, das mineralische, schiefer, kalkmäßige, ein bisschen karger, geradliniger und eben Horizon mit einem schweren, tiefgrünen Lehmboden. Einfach ein bisschen prater, voluminöser dann wirkt.
Was halt auch wieder interessant ist, wie klein, da habe ich kein Wort jetzt dafür, man ist in 5 Minuten mit dem Auto in Neckenmarkt.
Ja.
Und du hast dann ganz einen anderen Boden.
Ja, wie luftlinienmäßig das alles so eng beieinander ist. Also luftlinienmäßig sind wir 1-2 Kilometer auseinander und du hast in Neckenmark am Hochberg einen reinen roten Schiefer. Dann ein bisschen westlicher Neckenmark, den Teil Ritzing, ist dann der Muschelkalkboden. Und dann ein bisschen südlicher, südwestlicher, hast du dann einen schwantiefgrünen Lehmboden in Horizon. Und das macht es für uns einfach interessant, dass wir Unterschiede für die Böden so gut wie möglich ausarbeiten und widerspiegeln. Es gibt dann im Lagenbereich im Blaufränkisch Husse, der was aus einem reinen Muschelkalkboden ist. Dann ein Kirchholz in Horizon, wo dann im Oberboden ein bisschen Gneis und Klima und im Unterboden eher der Lehm ist. Und dann eben Dürer, wo man eh weiß, dass das der schwere, tiefgründige Lehmboden ist.
Was ist dein persönlicher Favorit?
Ich bin dann oft eher beim Husse, also ein bisschen das elegantere, leichtfüßige.
Und der Kollege?
Kollege, glaube ich, auch eher beim Mineralischen.
Okay.
Ja,
Deine Weingärten sind alle Horizon oder habe ich jetzt ausgehört, dass die aufgeteilt
sind? Also die Eigenflächen, sage ich jetzt mal, sind nur in Horizon. Aber wir bewirtschaften natürlich auch viel Pachtflächen, wo wir dann in den Jahren, die wir jetzt arbeiten, immer mehr geschaut haben, dass wir Neckenmarkt Weingärten dazu kriegen. Und dann natürlich eher blaufränkisch.
Ich habe eine Frage, und zwar, die ist in die Vergangenheit blickend, wenn nicht alles so passiert war, wie es passiert ist. War das immer schon dein Wunsch gewesen, sowas zu machen, oder hast du einmal eine andere Richtung einschlagen wollen?
Nein, das bin ich schon oft gefragt worden, aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich irgendeinen anderen Berufswunsch gehabt hätte. Mit dem, dass ich in der Familie mit denen aufgewachsen bin, also auch unsere Sommerferien, waren wir dann oft auch im Weingarten mit der Mutter oder meinem Vater. Und die Arbeit hat mir immer taugt. und ich bin mit dem Großgärtner und da, also ich wüsste halt nicht, wenn das nicht wäre, was ich da
was dann hätte. Also, und beim Gerald, weißt du das zufällig?
Weiß ich jetzt nicht.
War aber er ich schon Sommelier, wie er zum
Er war ja. in der Gastro mehr tätig, bis er zum Franz Weninger gekommen ist. Also das, was er da mit Franz Weninger gemacht hat, das hat er beim Franz das erste Mal gemacht, dass er vertriebsmäßig in einem Weingut arbeitet. Aber zu der Zeit war das schon sein Wunsch, dass er von der Gastro weggeht und irgendwo auf einem Weingut vertriebsmäßig was macht. Was ich weiß, hätte es eher freiberuflich machen wollen, nicht nur für ein Weingut, sondern für mehrere Weingüter. Aber der Franz hat damals gesagt, nein, wenn dann nur für ihn und mit einer Fixanstellung. Und das hat er dann auch gemacht und ist dann...
Ja, da war aber eh auch genug zum Tun, ne?
Mit ja, Ungarische also es und ist sie dann mit einem guten 40-Stunden-Job knapp ausgegangen wahrscheinlich. Aber nein.
Ja, jetzt die umgekehrte Frage. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, wie schaut es dann aus bei euch? Was hast du dann für Visionen da?
Die Visionen mit, also wie eben gesagt, mit der Investition, was wir getätigt haben, weil wir, also so ein großes Projekt werden wir sicher nicht mehr starten. Wir haben dann schon zu der Zeit gesagt, wie wir das Projekt angefangen haben vor 2 Jahren, dass wir es vielleicht größer dimensionieren, aus dem Grund, dass wir in 10, 20 Jahren nichts mehr machen müssen. Und im besten Fall in 10 Jahren, weil wir eigentlich noch nicht zu 100% fürs Weingut arbeiten, weil sie, man weiß eh, die letzten 5 Jahre mit Corona, mit Ukraine-Krieg wirtschaftsmäßig da schon Schwierigkeiten auf dann haben, speziell im Bankensektor mit den Krediten. Da arbeitet der Gerald noch in Fuschler nebenbei in der Gastro ein bisschen und ich auf Werksvertragsbasis für die Austria Biogarantie, wo ich andere Weinbau- und landwirtschaftliche Ackerbaubetriebe zertifiziere. Und da war es im besten Fall so, dass wir in 10 Jahren sagen können, wir arbeiten nur mehr zu 100% fürs Weingut. Aber ich hoffe, dass es nicht 10 Jahre dauert, sondern eher früher sein wird.
Jetzt werden die Zinsen eh wieder besser.
Ja, ja. Aber nein, in 10 Jahren einfach, dass wir quasi unsere Qualität, was wir jetzt haben, beibehalten können. Vielleicht mengenmäßig vom Flaschenweinverkauf, also nicht mehr so viel Weintrauben verkaufen müssen, sondern das meiste in der Flasche produzieren können, dass wir eben die 20 Hektar, was wir jetzt bewirtschaften, zu 100% in die Flaschen produzieren.
Habt ihr 100% rot oder habt ihr weiß?
Wir sind zu 95% rot, ja. Also wir haben Weißweingärtner, gemischter Sotz, grüne Veltliner und Weißburgunder. Wobei bei den 3 Weinen machen wir ca. 500 bis 1000 Flaschen.
Okay.
Ja. Und der Rest, also 40.000 Flaschen, das was wir jetzt Rotwein produzieren. Also das ist ein ganz kleiner Teil.
Das trinkt selber dann quasi?
Für selber geht es also nicht aus, aber so, dass wir schon im Sortiment Weißwein was haben. Ist natürlich gefragt, vor allem unser Weinkost ist zu Pfingsten, da ist es doch auch schon wärmer. Da merkt man dann schon, dass Weißwein auch gut konsumiert wird.
Das ist nicht schlecht, wenn man es hat.
Ja, dass man also auch im Sortiment was Weißes hat. Aber es ist jetzt mengenmäßig oder umsatzmäßig jetzt nicht so relevant wie Rotwein.
Wie Rot.
Beziehungsweise wie Chill jetzt ist. Also Chill ist schon unser umsatzstärkstes Produkt. Und hat sich innerhalb von 2 Jahren so entwickelt.
Und wird wahrscheinlich noch mehr werden. Jetzt wird er brav geworben für den kalten Rotwein, speziell im Burgenland. Und wenn das dann auch irgendwann einmal überall angekommen ist, auch in der Gastronomie, da sind wir ja, das ist vielleicht,
immer
vielleicht gehen wir mal, wenn wir Salzburg-Tour machen, machen wir dann mit Gerald dann einen Podcast bei seinem, wo er jetzt in der Gastro ist.
Wir müssen ins Schloss Fuschl fahren.
Ja, gar nicht so
und
schlecht.
Und macht es irgendwas aus und guckt es am See.
Und dann reden wir über die gekühlten Weine, weil in der Gastronomie kommt es leider immer noch oft viel zu warm.
Kennst du das Schloss Fuschl?
Ich weiß nicht.
Ich habe mal eine Veranstaltung für eine Firma, die Red Bull nahe ist. Ich habe einen Namen gesagt. Da habe ich eine Wasserleinwand aufgebaut.
Eine Wasserleinwand?
Man kann auf Wasser projizieren. Und
das ist aber mit...
Von hinten wird drauf projiziert, ja. Und das war für ein Geschirrspülmittel. Und die haben da ein Firmen-Event gehabt.
Cool.
Aber Schloss Fuschl ist eine schöne Anlage.
Ist eine gute Location.
Ja, ich glaube, wir haben für die Hafner her, haben wir, glaube ich, mal dort eine Tagung gehabt oder sowas. Aber ich...
Ist schon ein bisschen her.
Ja, manche Schubladen gingen dann immer auf. Also das... Vielleicht muss ich mehr drängen.
Bevor
wir
da jetzt weiter in Verlegenheit bringen, da darf ich dich in die letzte Rubrik überleiten. Ja. Und das ist das kleine Verhör zum Schluss von der Corne.
Legen wir jetzt schon einen Stift her, damit ich nicht was auslasse. Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Ja, da habe ich gestern am Abend habe ich dann mit meiner Frau ein bisschen diskutiert. Aber das war Gorgonzola-Risotto mit Fenchel.
Ja, das sind gleich zwei schwierige Sachen. Das Fenchel mit dem Bitter
also
rein.
Also meine Frau hat mir damals überredet, ich soll das probieren. Zum Glück habe ich einen großen Hunger gehabt, ich habe es aufgegessen.
Brav.
Aber im Nachhinein habe ich gesagt, dass wir jetzt kein zweites mehr geben, dass ich das...
Dass das du Wein dazu brauchst.
Ja, es war zum Glück ein guter Wein dabei. Ich weiß nicht mehr was, aber...
Der hat dich gerettet.
Der hat mich gerettet und ich habe es... gut aufgegessen, aber werden wir es kein zweites Mal bestellen.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Wir waren auf Weinreise mit ein paar Kollegen und da haben wir das Weingut Geier in Piemont besuchen dürfen und der Barbaresco, was man da, Jahrgang weiß jetzt gar nicht mehr genau, es war glaube ich 2009 und das war schon ein besonderer Moment.
Coole Runde und der Wein hat auch passt. Gibt es ein schlimmes Weinerlebnis? Oder ein schlimmstes?
Erlebnis vielleicht allgemein die neuen Weltweine, was vielleicht dann auch in Österreich viel produziert geworden sind. Das Marmeladige, das sperrt meinen Gaumen sehr schnell stark ab. Das sind dann oft schlechte Weinmomente, sage ich jetzt mal.
Wahrscheinlich aufgelegt, aber wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es.
Ja, ist natürlich blaufränkisch.
Mein perfektes Katerfrühstück?
Wenn man jetzt nach mir geht, ist gar kein Frühstück, weil wenn ich einen Kater habe, bringe ich einen Tag gar nichts runter. Also kein Frühstück.
Kein quasi. Frühstück.
Ja, ist das perfekte Katerfrühstück für mich.
Wasser. Haben wir noch einen Kater, aber passt.
Ja. Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Da ist mir gestern und fällt mir heute leider auch nichts dazu.
Dann mit deiner Frau.
Ja, mit meiner Frau, dann auch nicht, wenn meine Frau trinkt. Kein Wein, aber wir haben ein neues Produkt, ein Grape Fizz, was ich extra für meine Frau produziert habe. Und dann wie ich einen Wein trinken und meine Frau ein Grape Fizz.
Und was ist das?
Das ist auf Traumsaftbasis versekteter Traumsaft.
Also
das wird, ist alkoholfrei, ist Cabernet-Trauben, aufgrund dessen, weil Cabernet ein bisschen von der Säure her, wenn man es früh erntet, frischer wirkt und wird pasteurisiert und danach versektet. Und die Aufmachung ist wie Sekt.
Cool, mag ich kosten.
Ja, können wir gerne mal probieren.
Gibt es einen peinlichen Restaurantmoment?
Leider,
nein, weil du aufisst. Ne? Also.
Weil ich aufiss und auch lange überlegt, aber ist mir bis heute nichts eingefallen. Leider.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Meine Frau sagt immer Topfnudeln mit Zucker. Weil sie sagt, Topfnudeln gehören bekannt mit Speck und ich sage, nein,
das gehört mit Zucker.
Das gehört mit Zucker und vielleicht ist das...
Ja, das ist so wie Grießnudeln.
Ja.
Also,
die kennen es
meistens mit Bohnen. Ne?
Ja, genau.
Ja, ja.
Aber es gibt welche, die essen es mit einem Pfirsich.
Oder Kartoffelpuffer. Also meine Oma hat uns die Kartoffelpuffer süß gemacht. Wir haben die mit Apfelmus gegessen, also auf dem Kartoffelpuffer einen Kristallzucker drauf und dann ist Apfelmus drauf. Und dann und das haben wir aber immer so gegessen, ich habe das gar nicht anders kennt. Und dann kommst du irgendwo hin und da ist der Knoblauch drauf und die macht, was ist denn jetzt? Aber Ja, das war halt, der Großvater war von Deutschland und deswegen hat sie, da ja, essen
da,
die das anders.
Hat er ja Reibekuchen geheißen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, ob das noch wer macht, ist die Krautfleckerl immer mit einem Häferl Milch dazu.
Okay.
Isst du?
Ja, ja, das ist vielleicht
auch so. Krautfleckerl ist für mich auch sehr gut, also ja, da könnte ja, mir auch eingraben, ja. Milch habe ich noch nicht probiert.
Ja, nein, ein 4 Liter Milch zu den Krautfleckerl, ja. Das haben wir als Kinder schon gegessen und so die Kombination und die halte ich bei.
Ja, sehr interessant, ich werde das probieren.
Wir reden noch ein bisschen weiter, dann fallen uns noch ein paar Sachen.
Ja.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Da würde unseren ersten Wein, was wir produziert haben, 2015, da ist er dann genau 20 Jahre, den Horizon Blaufränkisch 2015.
Und der perfekte Jahrgang auch noch dazu ist.
Das war so ein perfekter Jahrgang gewesen, also ist und was ich heuer schon einmal aufgemacht habe, nach 10 Jahren wieder mal und nach 20 Jahren dann noch einmal.
Und meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein?
Wird hoffentlich wieder mal ein Barbaresco vom Geier
sein.
Sehr schön. In diesem Sinne, schöne Grüße an den Gerald.
Ja.
Er sei vorgewarnt, wenn es uns nach Salzburg verschlägt, dann muss er sich den Fragen stellen.
Meine Wahlheimat, Salzburg.
Wir danken für ein nettes Gespräch, ganz ein interessanter Wein. Viel Erfolg für die Zukunft, vielleicht auf ein Wiedersehen.
Ja.
Also Prost
und Mahlzeit. Prost.
Prost.
Danke.
Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.